Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir haben hier ein wirklich spannendes Dokument vor uns liegen.
Ja, hallo.
Ein Ansiedlungsvertrag aus Zamosz in Polen. Der ist vom 28. Februar 1785. Also über 200 Jahre alt.
Mhm.
Und wir wollen für Sie mal ein bisschen herausarbeiten, was da eigentlich drin stand. Es ging darum, 100 deutsche Familien anzuwerben, die sich dort niederlassen sollten. Also was hat man denen damals versprochen? Und ja, was wurde von ihnen erwartet?
Ja, das ist wirklich ein faszinierender Einblick. Man sieht hier ganz klar geplante Migration, Landentwicklung im späten 18. Jahrhundert.
Genau.
Wir schauen uns jetzt mal die Bedingungen an, die der Gutsherr, das war Graf Zamoyski, und auch das kaiserlich-königliche Kreisamt diesen Siedlern angeboten haben. Das war schon ein ziemlicher Deal mit vielen Facetten.
Okay, dann legen wir mal los. Wer kam denn da genau?
Also es waren 100 deutsche Familien und die wurden sogar explizit aufgeteilt. 90 Ackerbauern und 10 Handwerker. Wobei die genauen Handwerksarten, die wurden erst später festgelegt. Also bei der Auswahl dann vor Ort.
Verstehe. Und wie war das mit dem Land? Haben die was bekommen?
Ja, unbedingt. Die Landzuteilung war sehr spezifisch geregelt. Also jede Bauernfamilie bekam 30 Korets Grund.
Korets? Was ist das?
Das ist eine alte polnische Maßeinheit. Ein Korets war wohl so etwas über ein halber Hektar, kann man sagen.
Okay.
Und dieses Land, das wurde ihnen als Erbpacht übergeben. Im Vertrag heißt das Emphyteotikum, quasi auf ewige Zeiten.
Wow, auf ewig. Und wie war das aufgeteilt, diese 30 Korets?
Ein Korets war für Haus und Garten reserviert, dann 5 Korets für Wiesen und die restlichen 24 Korets als Ackerland. Das war sozusagen die materielle Basis.
Und die 10 Handwerkerfamilien? Die brauchten ja vielleicht nicht zu viel Ackerland.
Genau, das hat man berücksichtigt. Die bekamen auch Grund für Haus und Garten, klar. Aber bei Wiesen und Acker hieß es im Vertrag, nur so viel, wie sie selbst wollten und auch bearbeiten konnten.
Ah, okay.
Man ging wohl davon aus, dass ihr Haupterwerb eben das Handwerk sein würde.
Logisch.
Und was auch spannend ist, jede Familie, egal ob Bauer oder Handwerker, erhielt ein standardisiertes Haus.
Ein Typenhaus quasi.
Ja, genau. Holzbauweise, Strohdach, drin eine Stube, eine Kammer, eine Küche mit einem gemauerten Ofen. Und dazu natürlich Stall und Scheune.
Und wer hat das bezahlt oder gebaut?
Das Baumaterial kam vom Gutsherrn. Aber, und das ist wichtig, die Siedler mussten beim Bau selbst mit anpacken. Unentgeltlich.
Ach so, okay. Also eine klare Vorgabe für den Staat, aber auch direkt, ja, harte Arbeit. Gut, Land und ein Dach über dem Kopf sind das eine. Aber wie konnten die Bauern denn loslegen? Ohne Vieh und Geräte geht ja nichts. Gab es da Starthilfe?
Absolut, das ist ein ganz zentraler Punkt, aber mit einem ziemlichen Haken, muss man sagen.
Aha.
Die Bauern bekamen Vieh, 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Mutterschwein. Und auch die wichtigsten Geräte, also Wagen, Pflug, Egge.
Das klingt ja erstmal gut. Wo ist der Haken?
Der Haken ist, das alles war ein Darlehen.
Ach was.
Ja. Der Wert von Vieh und Geräten wurde genau geschätzt, kam ins persönliche Büchlein jedes Siedlers und musste zurückgezahlt werden.
Zurückgezahlt? Ab wann und wie?
Nach 3 Freijahren, also ab Anfang 1791, musste man anfangen abzuzahlen. Und zwar über 6 Jahre gestreckt.
Moment mal. 3 Jahre Schonfrist? Okay, aber dann 6 Jahre abbezahlen. Das heißt ja, man war von Anfang an auf Jahre hinaus bei der Herrschaft verschuldet.
Ganz genau.
Das relativiert die Starthilfe aber doch erheblich.
Absolut. Das war keine Wohltätigkeit. Das muss man klar sehen. Es war eine Investition des Gutsherrn. Die sollte sich eben rentieren. Durch die Arbeitskraft und die späteren Abgaben der Siedler.
Verstehe.
Das Vieh durfte übrigens auch nicht einfach so verkauft werden. Nur mit Erlaubnis der Herrschaft. Man wollte ja die Produktionsgrundlage sichern.
Klingt logisch aus Sicht des Gutsherrn. Okay, nach diesen 3 Freijahren wurde es dann also finanziell ernst.
Ja, genau. Ab Anfang 1787 mussten die Siedler dann Grundzins zahlen. Das waren 40 Kreuzer pro Koretzland im Jahr.
Mhm.
Und dann kam noch was dazu. Die Robot. Das waren verpflichtende Arbeitstage für die Herrschaft.
Mhm. Robot. Also Frontdienst.
Ja, aber nicht ganz unbezahlt. Es waren 8 Tage pro Jahr, zum Beispiel bei herrschaftlichen Bauten oder bei der Erntehilfe. Und dafür gab es immerhin eine Bezahlung, 10 Kreuzer pro Tag.
Immerhin.
Man konnte aber auch alternativ den Grundzins damit abarbeiten, wenn man wollte oder musste.
Mhm. Also Zins zahlen oder arbeiten. Und ich nehme an, die üblichen staatlichen Lasten kamen noch oben drauf.
Richtig. Kaiserliche Steuern mussten natürlich gezahlt werden. Und nach den Freijahren kamen dann auch so Pflichten wie die Einquartierung von Soldaten dazu oder Vorspannleistungen.
Was ist das, Vorspann?
Das waren Transportdienste, also mit Pferd und Wagen für das Militär oder die Herrschaft.
Ah ja.
Aber, und das ist auch wichtig, der Vertrag hält auch fest. Darüber hinaus dürfen keine weiteren Pflichten gefordert werden, es sei denn, die Siedler verdingen sich freiwillig gegen Lohn bei der Herrschaft.
Hm. Immerhin, ein gewisser Schutz vor Willkür, das war ja damals nicht selbstverständlich.
Nein, eben nicht.
Hm. Gab es denn neben dieser verschuldeten Staathilfe noch andere Formen der Unterstützung im Alltag?
Ja, ein paar Sachen gab es noch. Zum Beispiel kostenloses Holz aus den herrschaftlichen Wäldern für Reparaturen am Hof. Das war zugesichert.
Das ist wichtig bei Holzhäusern.
Absolut. Und auch eine feste Zuteilung an Brennholz. Im Sommer eine Fuhre pro Woche, im Winter sogar 2 Fuhren pro Woche.
Okay.
Mhm. Und was für die Bauern sicher auch gut war, sie konnten ihre Kühe und Stuten kostenlos von herrschaftlichen Zuchttieren decken lassen. Also um den Viehbestand zu verbessern. Das waren vielleicht eher kleine, aber im Alltag sicher wichtige Hilfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt einerseits unterstützend, klar. Andererseits war das ja alles extrem durchgeplant und auch kontrolliert, oder? Konnte man einfach so wirtschaften, wie man wollte?
Ganz und gar nicht. Die Kontrollmechanismen, die sind wirklich bemerkenswert. Zum Beispiel durften die Höfe nicht geteilt werden.
Warum nicht?
Um eine Zersplitterung des Besitzes zu vermeiden. Man wollte lebensfähige Betriebe erhalten.
Okay.
Und ein Verkauf des Hofes war erst nach 15 Jahren Besitz erlaubt.
15 Jahre?
Ja. Und selbst dann durfte man nur an einen anderen Deutschen verkaufen, der noch nicht im Ort ansässig war.
Boah. Wow. Also eine enorme Bindung.
Absolut. Und Schulden auf den Besitz aufnehmen in den ersten 15 Jahren. Strikt verboten.
Puh. Das ist ja, man war quasi festgenagelt an diesen Ort und die Vorgaben.
Und es wird noch deutlicher. Es gab sogar die Pflicht, nachlässige oder unwirtschaftliche Nachbarn beim Gutsherrn anzuzeigen.
Was? Anzeigen? Die Nachbarn?
Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Das zeigt, wie extrem stark der Fokus auf der Produktivität und dem Gelingen der gesamten Kolonie lag. Nicht nur des einzelnen Hofes.
Krass.
Die Gutsherrschaft behielt sich natürlich auch die erste Gerichtsinstanz vor. Und sie konnte mit Wissen des Kreisamtes Siedler auch absetzen, also vom Hof werfen, wenn die schlecht wirtschafteten oder ihre Schulden eben nicht bezahlten.
Das klingt nach wirklich sehr wenig Freiraum. Gab es denn wenigstens eine kleine Form der Selbstverwaltung in diesem Dorf?
Ja, im Ansatz schon. Die Siedler durften aus ihrer Mitte einen Richter wählen.
Immerhin.
Der musste aber vom Gutsherrn bestätigt werden. Und er war dann für die Einhaltung der Ordnung zuständig. Aber unbezahlt. Und er hatte auch keine Erleichterung bei seinen eigenen Pflichten als Siedler.
Also ein Ehrenamt mit viel Verantwortung und wenig Rechten.
So könnte man es sagen, ja. Und jedes Detail, wirklich alles, der Besitz, die Pflichten, der Vertrag selbst, wurde ganz minutiös in einem eigenen Grundbuch festgehalten.
Transparenz zur Kontrolle quasi.
Ganz klar. Transparenz diente hier auch der Kontrolle.
Man fragt sich ja bei all diesen Details, warum hat der Gutsherr Graf Zamoyeski diesen enormen Aufwand überhaupt betrieben?
Naja, es war eben auch ein Geschäft. Für ihn und auch für den Staat. Der Vertrag erwähnt das sogar explizit. Der Graf bekam für jede erfolgreich angesiedelte Familie eine Prämie.
Ah, wie viel?
250 Gulden aus der Kreiskasse. Dafür musste er aber garantieren, dass alle 100 Familien bis Ende September 1786 auch wirklich untergebracht waren.
Ah, okay. Das war also Teil einer größeren Politik.
Genau. Das war Teil der sogenannten Josephinischen Siedlungspolitik im Habsburger Reich. Man wollte eben das Land entwickeln, man wollte neue Steuerzahler gewinnen und natürlich auch loyale Untertanen in strategisch wichtigen Gebieten ansiedeln.
Wirklich sehr aufschlussreich. Also Fassen wir mal zusammen. Dieser Vertrag bot den Siedlern eine klare Perspektive auf ein neues Leben. Mit Land, Haus, sogar etwas Starthilfe.
Mhm.
Aber dieser Neuanfang war eben von Anfang an mit langfristigen Schulden verbunden, mit harter Arbeit, sehr wenig Flexibilität und einer wirklich umfassenden Kontrolle durch die Gutsherrschaft. Ein extrem detailliertes Regelwerk für eine, ja, gelenkte Existenz.
Genau. Und das wirft doch eine spannende Frage auf, über die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht mal nachdenken möchten.
Ja.
Dieser Vertrag von 1785, der versuchte ja ganz klar, eine stabile, eine produktive und eine fest an den Ort gebundene Gemeinschaft zu schaffen. Mit ganz klaren Regeln und eben starker Kontrolle. Wenn Sie das jetzt mal mit heutigen Konzepten von Migration, von Integration, vom Verhältnis von Rechten und Pflichten von Neubürgern vergleichen, wo sehen Sie da vielleicht überraschende Parallelen? Oder wo sagen Sie, nee, das sind fundamentale Unterschiede? Was verrät uns diese, ja, fast schon Detailversessenheit dieses Vertrags über das damalige Verhältnis zwischen der Herrschaft und den Menschen, die einfach nur ein besseres Leben suchten? Eine interessante Frage, finden Sie nicht?